Urteilskraft in der heutigen Zeit setzt Bildung voraus. Darüber sind sich alle einig, die in diesem Salzburger Nachtstudio zu Wort kommen. Die Juristen, Politikwissenschaftler, Theologen wie die Philosophen. Doch zeigen die aktuellen Bildungsdebatten, dass die Zukunft der Bildung umstritten ist. Bildung würde zunehmend eindimensional gesehen und auf einen eingeschränkten Bildungsbegriff reduziert. Das ist beispielsweise die These des Münchner Philosophen Julian Niederrümelin.
Im Mittelpunkt der Bildung sollte jedenfalls auch, wenn nicht überhaupt, die Urteilskraft stehen. Neben Urteilskraft, Entscheidungsstärke, auch Tugenden, Persönlichkeitsbildung und so weiter. Und das ist gegenwärtig nicht im Mittelpunkt. Stattdessen orientiert man sich an vermeintlich gut abtestbaren Kompetenzen. Die Kompetenzorientierung klingt erstmal sehr vernünftig und ist vom Ansatz her auch völlig akzeptabel. Ja, auch Urteilskraft ist eine Kompetenz. Aber diese Kompetenzorientierung, die gegenwärtig auch zum Umbau der Curricula an den Schulen führt, beschädigt die Inhalte der verschiedenen Disziplinen, führt am Ende dazu, dass es nur noch darum geht, bestimmte abprüfbare Kompetenzen zu entwickeln und den Bildungshintergrund, das Orientierungswissen, auch die Tiefe, die man erreichen kann, wenn man in bestimmten Disziplinen sich Zeit nimmt auch zur Reflexion, das ist bedroht. Und von daher ist das im Augenblick nicht sehr vielversprechend. Allerdings, mein Eindruck ist, dass die Menschen jetzt nachdenklich werden. Um ein Beispiel aus Deutschland zu nehmen, auf einmal gibt es satte Mehrheiten, 4/5 Mehrheiten, unter Eltern und Schülern die Schulzeit wieder zu verlängern. Wer hätte das gedacht? Vor kurzem hieß es noch, alles muss schnell und kurz und zack, zack gehen. Jetzt auf einmal 80% entscheiden sich lieber für das 9-jährige als für das 8-jährige Gymnasium. Sogar solche Fächer, von denen man gedacht hat, die sind einfach nicht mehr zukunftsfähig, wie Latein und sogar Altgriechisch, erfreuen sich wieder zunehmender Beliebtheit, jedenfalls in Deutschland. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt das Wichtigste ist, aber es deutet darauf hin, dass es den Menschen nicht mehr nur um die unmittelbare Verwertbarkeit und internationale Standardisierung geht, sondern offensichtlich auch noch um anderes.
Dennoch, der Trend in der Bildungspolitik geht Richtung Einschränkung. Als Beispiel nennt Julian Niederrümelin die vor wenigen Jahren von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eingeführten PISA-Tests.
PISA ist ja der Auftakt gewesen. Der erste PISA-Test war ein Schock für viele Länder, auch für Deutschland, auch für Österreich nicht besonders schmeichelhaft ausgegangen. Ich bin der Auffassung, dass bei dem PISA-Test was Wichtiges gemessen wird, eine wichtige Kompetenz, nämlich Kompetenz, Alltagstexte zu verstehen. Eine wichtige Kompetenz, naturwissenschaftliche Kenntnisse an praktischen Beispielen zu erproben, auch ein mathematisches Grundverständnis zu überprüfen, das ist sehr vernünftig. Aber zur gleichen Zeit hat PISA Botschaften ausgesandt, die verheerend sind.
PISA-Tests können sehr negative Folgen für das Bildungssystem haben, wie etwa das Beispiel China zeige.
China war vor dem großen Erfolg Shanghais bei den PISA-Tests und anderer ostasiatischer Länder wie Singapur oder Korea oder Japan der Auffassung, sie müssten ihr auf Drill und Disziplinierung abgelegtes Bildungssystem gründlich reformieren, um mehr Kreativität und Persönlichkeitsbildung ermöglichen. Durch diese Orientierung an diesen spezifischen, durchaus nicht unwichtigen Kompetenzen, die bei PISA abgeprüft werden, gerät alles andere, zum Beispiel ästhetische Bildung in Gestalt von Kunsterziehung, musischer Bildung, physische Bildung, Sport, soziale Bildung im Sinne von Kooperation, von Aktivitäten, auch extramuros außerhalb des Schulgebäudes sozusagen. All das gerät aus dem Blick, wird marginalisiert, das lässt sich sogar messen. Der Umfang von Kunsterziehung und Musik ist in den Schulen seitdem zurückgegangen. Und die Inhalte werden beliebiger und flacher, weil alles auf eine oberflächliche Kompetenzorientierung ausgerichtet wird. Ich halte das für eine gefährliche Fehlentwicklung, die unter anderem auch Urteilskraft am Ende beschädigt, weil Urteilskraft, wie wir gesehen haben, mit Persönlichkeitsbildung, Selbstdenken, Reflexion, Zeit, die ich mir nehme, um selbst zu denken, eng zusammenhängen.
Der Philosoph warnt vor immer mehr Segmentierung und Spezialisierung im Bildungs- und auch im Wissenschaftsbereich. Denn diese Tendenzen zeigen sich nicht nur in den Schulen, sondern auch an den Universitäten.
Bildungspolitiker vertreten immer ungenierter die These, naja, Forschung ist schon was, aber nur für einige wenige Universitäten. Der Rest soll sich aus der Forschung raushalten und eben in der Lehre etwas leisten. Aber mit Verlaub, das ganze Universitätssystem in Österreich oder Deutschland oder auch Italien ist eben auf Forschungsorientierung ausgerichtet. Wir machen unsere Karrieren über Forschung und man kann das kritisieren, sogar nur über Forschungsleistung. Alles andere spielt keine Rolle. Praxiserfahrung im Beruf außerhalb der Akademie ist eher hinderlich. Deswegen halte ich auch die Verlagerung von Ausbildungsgängen an die Universitäten für eine Schnapsidee, weil damit nämlich der Praxisbezug schon mangels entsprechender Kompetenzen der Lehrenden verloren ginge. Gerade durch diese einseitige Orientierung, Abitur als Regelfall, Studium als Regelfall, wer hier scheitert, der soll dann einen technischen oder handwerklichen oder sozialen Beruf lernen, ganz gefährliche Botschaft, ruinieren wir paradoxerweise die akademische Bildung und tragen dazu bei, dass die Rolle der Wissenschaft im Bildungssystem beschädigt wird, also gewissermaßen gering geschätzt wird.
Eine bedenkliche Entwicklung sieht Julian Niederrümelin in der Entwissenschaftlichung der Universitäten als ein Resultat des sogenannten Bologna-Prozesses, einer europaweiten Angleichung der Studien, verbunden auch mit einer Verkürzung der Mindeststudiendauer.
Es gibt zunehmend eine Tendenz, dass die einen forschen unter den Lehrkräften an den Universitäten. Die besten Berufungen von Spitzenforschern sind meistens damit verknüpft, dass das Lehrdeputat ganz auf null oder jedenfalls auf eine ganz niedrige Stundenzahl pro Woche reduziert wird. Und die, die diesen Weg gehen, verstehen dann ihren Job darin, in der Tat wissenschaftlichen Nachwuchs heranzubilden, entsprechend begabte Studierende über Promotion an den wissenschaftlichen Beruf, an den Beruf des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin heranzuführen, während zunehmend die Tendenz besteht, Bologna ist das Stichwort, das Gros der heute Studierenden erst gar nicht mit Wissenschaft in Berührung kommen zu lassen, sondern über Sekundärliteratur und abgestandenes Lehrbuchwissen möglichst rasch durch diese 3 Jahre hindurchzuführen, in der Hoffnung, dass sie dann in den Beruf gehen. Das ist nicht aufgegangen, diese Hoffnung. Jedenfalls in Deutschland ist sie nicht aufgegangen, in Österreich auch nicht. Die kulturelle Prägekraft eines akademischen Studiums, was eben nicht nach 3 Jahren geleistet werden kann, ist groß genug, dass die Zahlenverhältnisse auf den Kopf gestellt sind. Jedenfalls in Deutschland wollen 80% rund aller Studierenden nach dem Bachelor weiter studieren. Das heißt, von daher ist diese Entwissenschaftlichung, wie sie geplant war mit Bologna, eigentlich auch schon wieder gescheitert.